Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei unserem Podcast Besser Hören, dem Podcast für Hörgesundheit. Heute, Jan, haben wir mit Dr. Ruth Langroth gesprochen. Sie ist Leiterin der Phoniatrie, PET-Audiologie und des CI-Zentrums am Uniklinikum Köln. Und mit ihr haben wir die Gelegenheit genutzt und einmal über die CI-Voruntersuchung gesprochen und wirklich den genauen ganzen Prozess unter die Lupe genommen.
Sie hat uns erzählt, wie eigentlich das Neugeborenen-Screening funktioniert und wie das abläuft, wie man mit Kleinstkindern umgeht, die von einer Hörschädigung betroffen sind und wie das Ganze auch bei etwas älteren Kindern aussieht. Und sie hat uns davon berichtet, wie der Voruntersuchungsprozess bei Erwachsenen aussieht und wo da die Unterschiede zur Kindervoruntersuchung liegen.
Wir haben genau geschaut, wer ist wirklich an diesem Prozess beteiligt von Patientenseite, was kommen da für Termine auf einen zu und wie viel Zeit nimmt das Ganze auch in Anspruch und auch geschaut, welche Experten sind denn da vor Ort und Jan, welche Möglichkeit gibt es denn, Fragen an unsere Experten zu stellen?
Am besten können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das per E-Mail tun, indem Sie uns an podcast@cochlea.com schreiben. Schreiben Sie uns Ihre Fragen, die bisher offen geblieben sind, oder auch gerne Themenvorschläge für künftige Folgen oder auch gerne Feedback jeder Art. Da freuen wir uns sehr unter podcast@cochlea.com. Und nun hören wir in die aktuelle Folge rein.
Wir sprechen jetzt vom jungen, neugeborenen Kind. Dann kriegt da jedes Kind bei uns eine Hörgeräteversorgung. Der Fall ist anders gelagert, wenn wir ein Kind haben, das durch eine Meningitis ertaubt ist. Da haben wir keine Zeit. Da gibt es ein MRT, eine objektive Hördiagnostik, wenn die bestätigt, dass das Kind taub ist. Das MRT sagt, die Hörschnecke ist offen, wir können implantieren. Dann ist die Empfehlung der Eltern, das in den nächsten Tagen zu tun, damit man eben noch in diese Hörschnecke hineinkommen kann. Also der klassisch schwerhörig gewordene Erwachsene, da hat man schon Zeit, sich das in Ruhe zu überlegen und das sollte man auch. Man sollte aber auch nicht zu lange warten, bis man gar nichts mehr hört, bis die Hörbahn so depriviert ist, dass es einfach sehr viel länger dauert, mit einem Cochlea-Implant zu hören. Und gerade bei den Einseitigen, da ist es ja so, wenn es junge Menschen trifft, also jemand mit 35, der kommt vielleicht noch ganz gut zurecht. Und da weiß man aber, je länger man wartet, ist es zwar immer noch möglich, aber es ist schon einfacher, dieses binaurale Hören wiederherzustellen, wenn man früh versorgt. Also mich berührt das grundsätzlich immer noch. Also die Kinder, die plötzlich hören können. Da können sie uns ja zum Beispiel gerade ein bisschen ältere Kinder schon ganz gut mitteilen. Oder die Menschen, die dann sagen, ich gehe wieder raus, ich gehe in die Gesellschaft. Das finde ich schon einfach sehr schön.
Herzlich willkommen, Frau Dr. Langroth. Vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns sind. Sie sind aus Köln angereist, weil Sie an der Universitätsklinik in Köln tätig sind und dort den Bereich der PET-Audiologie am Hörzentrum in Köln leiten. Wieso hat sich die Universitätsklinik entschieden, das als kompletten Bereich aufzubauen?
Das hat sich so im Laufe der Zeit ergeben. Wir haben vor vielen, über 20 Jahren angefangen, ein Cochlea-Implantzentrum aufzubauen. Damals gab es noch nicht so viele in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, wir waren das vierte. Und dann im weiteren Verlauf haben wir die Phoniatrie PET-Audiologie und das Cochlea-Implantzentrum zusammengeschlossen. Und wir sind jetzt ein Schwerpunkt in der HNO-Klinik. Und das passt eigentlich ganz gut, weil wir können dann Kinder vom Neugeborenen-Hörscreening letztendlich bis zum Cochlea-Implantat versorgen, wenn das Kind nötig hat und auch alle Erwachsenen mit Höreinschränkungen behandeln. Dann operativ in der HNO-Klinik und bei uns dann vor Diagnostik und nachher Rehabilitation.
Wenn wir über die Kinderversorgung reden, dann sprechen wir über verschiedenste Altersklassen, die theoretisch in Frage kommen oder unterschiedliche Fälle, die Sie zu sehen bekommen. Ein ganz klassischer ist wahrscheinlich der, der auffällig wird beim Neugeborenen-Screening. Vielleicht können Sie uns da einmal durchführen, was dort passiert, was Sie untersuchen und wie da so der Ablauf ist. Wie funktioniert das Ganze für diejenigen, die vielleicht noch nicht als Eltern diesen Prozess durchgemacht haben?
Also wenn es ganz optimal läuft und die Mutter nach der Entbindung in der Klinik bleibt, läuft das Neugeborenen-Hörscreening in der Geburtsklinik. Und da gibt es zwei Testverfahren, einmal die otoakustischen Emissionen, da kriegen die Babys nur so ein Stöpselchen in den Gehörgang. Wir spielen einen Ton ein, einen breitbandigen, und nach einem Algorithmus wird das, was das Innenohr durch die Verarbeitung wieder zurücksendet, analysiert, ob das okay ist oder nicht. Und dann gibt es noch, wenn das dann kontrollbedürftig wäre, dann heißt das noch lange nicht, dass das Kind wirklich nicht hört. Dann gibt es noch eine zweite Methode, die man sozusagen in der Klinik hinterher schieben kann. Man klebt Elektroden wie beim EEG und kann dann über den Stöpsel den Ton ableiten, den Ton in den Gehörgang geben und über diese EEG-Elektroden ableiten. Und meistens ist es ja Fruchtwasser im Mittelohr oder noch Käseschmiere im Gehörgang, die dieses Screening blockieren. Aber wenn es dann immer noch kontrollbedürftig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon ein bisschen höher, dass das Kind eine Hörstörung hat, und dann sollte es an eine pädaudiologische Einrichtung gehen. Und da wird dann eine richtige Hördiagnostik durchgeführt. Also nicht mehr im Screening-Modus, wo wir Kinder aussortieren wollen, die schlechter als 35 dB hören, sondern da wollen wir wirklich seitengetrennt, am besten über mehrere Frequenzen, herausfinden, wo ist die Hörschwelle des Kindes und was für eine Form der Hörstörung ist es. Ist vielleicht immer noch Fruchtwasser im Mittelohr und wir haben nur eine Schalleitungshörminderung, oder ist es wirklich eine Innenohrschwerhörigkeit? Und dann interessiert uns auch, wie ist der Grad dieser Hörstörung? Ist das eine geringgradige Hörstörung oder ist es eine Hörstörung, wo wir gar nicht sicher wissen, ob Hörgeräte helfen können?
Wie viel Zeit liegt dann so zwischen diesen Untersuchungen? Weil ich stelle mir jetzt vor, so als Elternteil, wenn man dann die ersten beiden Screenings schon durchlaufen ist und das geht dann weiter mit den Untersuchungen, dass man da ja schon ein bisschen unruhig wird vielleicht. Also mit wie viel Zeit kann ich dann da rechnen? Also wie lange kann auch Wasser im Fruchtwasser im Gehörgang verbleiben?
Der optimale Ablauf wäre, dass wir am Ende des dritten Lebensmonats die Diagnose gestellt haben und eigentlich schon die Therapie eingeleitet haben. Das schaffen wir nicht immer. Wenn wir jetzt ein Kind haben, das Paukenergüsse hat, also Wasser im Mittelohr, vielleicht noch verbliebenes Fruchtwasser, dann können wir ja auch eine Diagnostik machen, und man kann, wenn man versierter Audiologe ist, anhand dieser Behra-Kurven auch rausrechnen, wie viel ist da Schallleitung und wie viel ist das Innenohr. Und dann kann man auch schon etwa sagen, wo die Reise hingeht.
Wie habe ich mir so eine weitergehende, tiefergehende Untersuchung dann vorzustellen mit einem Patienten, der nicht wirklich aktiv an diesen Testungen zumindest nicht beitragen kann?
Also wir haben ja unterschiedliche Testverfahren in der Pädaudiologie. Wir haben die objektiven Hörtests, da gehört die Behra, also die, wo wir über Hirnstammpotenziale das Hören ähnlich einem EEG ableiten. Und wir haben subjektive Audiometrie, wo die Kinder eben mitmachen, wo wir Hörreaktionen testen. Und in diesem ganz frühen Alter haben wir die Domäne der objektiven Audiometrie, also dieser Behra-Verfahren, wo wir feststellen können, wo ist die Hörschwelle und am besten noch in verschiedenen Frequenzen. Dann das Ganze wird unterstützt durch eine Tympanometrie. Da schauen wir, wie schwingt das Trommelfell, weil manchmal ist der Gehörgang einfach noch so klein, so viele Haare, noch ein bisschen Ohrenschmalz oder Käseschmiere drin, dass man es nicht hundertprozentig beurteilen kann. Dann unterstützt uns so ein besonderes Tympanogramm, nicht das Erwachsenen-Tympanogramm, sondern eins mit einer höheren Frequenz in der Beurteilung des Mittelohres. Und in der Regel nehmen wir diese beiden Testverfahren und als Plausibilitätskontrolle dann nochmal eine subjektive Audiometrie. Also wenn wir zum Beispiel in der Behra keine Potenzialmuster sehen, bis zu einer Hörschwelle, also bis zu einer Testung 102 dB, dann wollen wir nochmal subjektiv testen, reagiert das Kind wirklich nicht oder haben wir da vielleicht einen Fehler drin? Und das ist so der erste Termin in der Pädaudiologie, wenn das Screening mehrfach kontrollbedürftig war.
Wie geht es dann weiter im Fall von Neugeborenen oder sehr, sehr kleinen Kindern? Was gehört noch mit zu den Voruntersuchungen dazu?
Wir wissen ja dann noch nicht, wo liegt die Ursache dieser Hörstörung. Wenn wir in dieser ganz frühen Phase schauen, ist es so, dass 50-60% genetisch bedingte Hörstörungen vorliegen. Und von den erworbenen Hörstörungen ist überwiegende Infektion mit CMV in der ganz frühen Schwangerschaft. Deswegen sind das so unsere beiden Stränge, die wir verfolgen. Und ganz schnell verfolgen müssen wir die CMV-Diagnostik. CMV ist ein Virus, das gehört zu den Herpesviren, das ist ubiquitär vorhanden und wir müssen eben für diese Diagnostik unterscheiden, hat das Kind das in der Schwangerschaft bekommen oder hat es später erworben durch Geschwisterkinder in der Einrichtung. Und das CMV macht nur die Schäden, zumindest geht man heute davon aus, wenn es vor der Schwangerschaft, direkt vorher oder in den ersten Wochen passiert. Und wenn es danach passiert, hat es wahrscheinlich keinen Einfluss mehr auf das Hören. Deswegen müssen wir das ganz früh, am besten eine PCR im Urin auf CMV. Da brauchen wir die Unterstützung vom Kinderarzt, dass der mitmacht. Kann man so Urinbeutel kleben. Man kann auch einen Wangenabstrich machen. Da muss man nur Pause zum Stillen einhalten. Oder man kann es im Labor diagnostizieren. Aber am günstigsten ist es im Urin.
Auf wie viele Termine muss ich mich dann so als Elternteil in der ersten Zeit einstellen? Ist wahrscheinlich.
Das haben wir noch gar nicht gezählt, aber es sind schon einige. Also wir haben jetzt über CMV gesprochen, wenn die Eltern das wünschen, das ist aber so eine Kann-Entscheidung. Wenn sie eine genetische Untersuchung wünschen, dann ist die Empfehlung, zu einem Humangenetiker zu gehen. Das wären dann nochmal zwei Termine. Also einmal ein Beratungstermin und wahrscheinlich Labordiagnostik, manchmal auch Wangenabstrich und dann nochmal den Besprechungstermin. Dann, wenn wir die Hörstörung haben, brauchen wir eine Versorgung. Also Hörgeräteakustiker, das muss dann ein richtiger PET-Akustiker sein. Wir sagen immer, bei diesem Akustiker müssen jeden Tag kleine Kinder ein- und ausgehen, mehrfach, damit wir da die Qualität gewährleisten können. Und da geht man erst zum Akustiker, macht diese Ohrabdrücke, also diese Abformung des Gehörgangs. Dann kriegen die wieder einen Termin und dann sind die Hörgeräte bestellt für das Kind, zumindest das erste Pärchen. Und dann probiert man dann beim Hörgeräteakustiker stellt man die dann auf den Hörverlust ein und die Eltern probieren das dann eine Zeit lang. Und manchmal macht man noch eine vergleichende Anpassung mit einem weiteren Hörgerät und schaut, was klappt am besten, wo reagieren die Kinder besser. Also da kommen schon einige Termine, dann wieder der HNO-Arzt, den wir auch im Boot brauchen, damit er die Gehörgänge immer schön reinigt. Der Kinderarzt, der so die allgemeine Entwicklung überwacht. Und die Phoniatrie, PET-Audiologie, die Hörreaktionen kontrolliert. Also diese erste BERA ist ja eine Arbeitshypothese. Das ist keine sichere Diagnose, wie wenn ich jetzt bei Ihnen beiden einen Hörtest machen würde. Und deswegen kontrollieren wir zum Beispiel nach 3 Monaten nochmal die BERA. Schauen, hat sich das verändert? Dann ist das Kind ja schon älter geworden. Dann hat auch die subjektive Audiometrie bei den Kindern schon einen höheren Stellenwert. Also wir führen dann subjektive Hörtests. Auf dem Schoß der Mama sitzt dann das Kind, hat entweder auch einen Kopfhörer oder Einsteckhörer. Und wir schauen dann, wenn es irgend geht, seitengetrennt, wie reagiert das Kind auf beiden Seiten. Erstmal unversorgt. Dann kontrollieren wir die Hörgeräte, dann sitzt es auch auf dem Schoß der Mama. Aber dann hat es natürlich die Hörgeräte an und wir gucken im Freifeld, wie es reagiert. Und das machen wir so im Abstand von etwa 4 Monaten, sehen wir das Kind. Zwischendurch ist es wieder beim Akustiker, beim HNO-Arzt. Also es ist schon aufwendig für die Eltern.
Gibt es auch die Fälle, wo Sie schon relativ schnell eine eindeutige CI-Diagnose sehen können und gar nicht mehr den Weg über Hörgeräte gehen? Oder ist das immer der Fall bei Neugeborenen, wenn es diese Auffälligkeiten gibt im Neugeborenen-Screen?
Also wir handhaben das so, weil wir ja nur eine Arbeitshypothese haben. Wir sprechen jetzt vom jungen, neugeborenen Kind. Dann kriegt da jedes Kind bei uns eine Hörgeräteversorgung. Der Fall ist anders gelagert, wenn wir ein Kind haben, das durch eine Meningitis ertaubt ist. Da haben wir keine Zeit. Da gibt's ein MRT, eine objektive Hördiagnostik, wenn die bestätigt, dass das Kind taub ist. Das MRT sagt, die Hörschnecke ist offen, wir können implantieren, dann ist die Empfehlung der Eltern, das in den nächsten Tagen zu tun, damit man eben noch in diese Hörschnecke hineinkommen kann. Weil durch Entzündungsmechanismen kann diese Hörschnecke eben einmal die Flüssigkeit abbauen, das ist der erste Schritt, und dann verknöchern und dann können sie kein Cochlea-Implant mehr einschieben. Und dann gibt es keine Indikation mehr für ein Cochlea-Implant. Da müsste man dann weiter zentral schauen, aber da sind ja die Ergebnisse ganz anders.
Das heißt, der ganz typische Versorgungszeitraum bei den Neugeborenen, wo bewegen wir uns da bei dem Monat, wo fängt es an, wo hört es auf, wenn es nicht erst nachträglich festgestellt wird?
Also wünschenswert wäre, wenn wir in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres, also nach dem 6., 7. Lebensmonat, eine Cochlea-Implantation am besten bei beidseitiger Taubheit in einer Sitzung durchführen. Für Eltern ist das aber ein Prozess und die müssen wir mitnehmen. Und es ist eben nicht so, dass alle Eltern in der Phase schon so weit sind und das fühlen, dass dieses Baby wirklich nicht hört und auch so weit sind, dass sie ihr Kind am Kopf und dann noch so auffällig operieren lassen wollen. Aber das wäre so die Wunschvorstellung, vor dem ersten Geburtstag angepasste CIs auf beiden Ohren.
Warum ist das so wichtig, dass das schon so früh angegangen wird?
Wir haben ja in dieser frühen Phase, wenn wir mal zurückschauen, Babys noch gar nicht geboren, dann kann dieses Kind ja schon hören, wenn die Cochlea, der Hörnerv und der auditorische Kortex sozusagen miteinander verbunden sind, das ist so 27., 28. Woche. Spätestens können die Kinder schon hören. Es gibt Untersuchungen dazu, dass sie sich auch Dinge merken können. Musikstücke der Eltern, die Stimme der Eltern. Und nach der Geburt wird diese Hörentwicklung nimmt rasant Fahrt auf. Also wir haben im Hirnstamm innerhalb der ersten 12 Lebensmonate eben diese Hörbahnreifung. Später geht es dann die Hörbahn weiter hinauf. Und das ist ein sequentieller Prozess. Also das heißt, und der verläuft in physiologischen Fenstern. Wenn wir jetzt mit 3 Jahren ein gehörlos geborenes Kind versorgen, dann kann das diese Entwicklung der ersten 12 Monate gar nicht mehr so nachholen. Und die Ergebnisse sind eben nicht mehr so, wie wenn wir das ganz früh tun. Und es ist schwierig, gute Studien, für die diese frühe Phase begründen können, aufzustellen, weil man große Kohorten bräuchte, um das zu zeigen. Und man misst es immer an der Sprachentwicklung, an der frühen Sprachentwicklung. Und die ist ja sehr breit bei den Kindern. Und deswegen lässt sich das immer nicht so ganz einfach beweisen. Aber die großen Studien, die es gibt, die weisen da ganz klar drauf hin. Und die persönliche Erfahrung, die man dann auch über die Jahrzehnte gewinnt, auch.
Wir bekommen ja von unseren Hörern auch immer mal wieder Fragen zu den unterschiedlichen Themen gestellt und haben auch eine Frage einer Mutter bekommen von Manuela. Anfang 30 ist sie. Und ihre Tochter war unauffällig beim Neugeborenen-Screening. Und dann haben sie im weiteren Verlauf, also so nach dem 2. Lebensjahr, haben sie erstmalig dann Auffälligkeiten festgestellt und schauen sich das jetzt genauer an. Und sie fragt sich, wie kann das plötzlich immer noch in relativ jungem Alter auftauchen, obwohl man eigentlich dachte, beim Neugeborenen-Screening, das ist alles in Ordnung, das Gehör entwickelt sich erstmal völlig normal.
Also Neugeborenen-Hörscreening ist ausgelegt, Hörstörungen über 35 Dezibel zu detektieren. Also es könnte theoretisch sein, dass schon eine geringgradige Hörminderung vorhanden war, die dann eben langsam progredient war. Es gibt genetische Hörstörungen, die erst später eintreten. Es gibt aber auch die CMV-Infektionen, die in der Schwangerschaft stattgefunden haben, bei Geburt unauffällig waren und dann erst im weiteren Verlauf auftreten. Deswegen, wenn man das weiß, dass so eine frühe CMV-Infektion stattgefunden hat, dann bestellt man die Kinder auch regelmäßig ein, auch wenn sie unauffällig sind. So lange, bis man davon ausgeht, jetzt würde man es merken. Das Kind hört nicht gut.
Wie ist das generell aus Ihrer Erfahrung mit Kindern, also nicht im neugeborenen Alter, sondern ein bisschen später im Verlauf. Worauf können Eltern da auch achten? Merkt man das dann bei der Sprachentwicklung zum Beispiel der Kinder, dass sie nicht gut hören? Oder gibt es Anzeichen, wo sie auch noch nicht so viel Feedback geben können? Also kann ich als Elternteil da etwas erkennen?
Das ist gar nicht so einfach, das zu erkennen. Und gerade beim Neugeborenen weiß man aus der Erfahrung, dass man es als Eltern oder auch als Mensch nicht gut erkennen kann. Deswegen braucht es ja das Hörscreening. Und im weiteren Verlauf sollte man einfach schauen, wie reagiert das Kind? Fängt es dann an, den Kopf zu drehen zur Geräuschquelle? Erschrickt es? Reagiert es auch auf leise Geräusche? Ist der Lautspracherwerb zeitgerecht? Kommt das Kind von den Gurrlauten dann in die Doppelsilben und dann zum ersten Wort? Und man hat mal festgestellt, dass so ein ganz gutes Feeling auch Großeltern haben. Wenn die den Eindruck haben, da stimmt was nicht, sollte man das immer ernst nehmen. Und dann einfach nochmal untersuchen lassen, wenn man Sorge hat. Jedes Kind, das nicht in die Sprache adäquat kommt, sollte das Gehör überprüft bekommen. Und Kinder, die dauernd Infekte haben, die haben ja ein hohes Risiko für Paukenergüsse, die ja mal auch so relevant sein können, dass die Lautsprache darunter leidet.
Dein Kind dann aufmerksam beobachten und dann ruhig einmal zu viel, ja, sozusagen das Gehör testen lassen, als einmal zu wenig sich selber zu beruhigen. Da ist schon nichts, sondern dann doch lieber einmal abgleichen lassen. Wenn ich dann jetzt festgestellt habe, da sind Auffälligkeiten und wir kommen zum Hörtest und da wird auch festgestellt, später ist eine Hörstörung vorhanden. Wie geht es denn für Kinder weiter, die eben nicht im neugeborenen Alter sind, sondern schon weiter mit den Hörtests?
Also wenn wir noch über jüngere Kinder sprechen, dann würde man diese Hörstörung immer objektivieren wollen. Das heißt, man würde dann auch eine BERA durchführen. Wenn die Kinder so gerade so mit 4 ist das schwierig, weil wir brauchen ja für diese BERA ein ruhiges, am besten schlafendes Kind und das ein ganz ruhiges EEG hat, dass wir diese kleinen Hörströme da rausfiltern können. Und wir machen das immer mit Melatoninsedierung. Das ist so eine Art körpereigenes Hormon, das wir geben. Und die Kinder sollen müde sein, kriegen dann das Melatonin. Und das ist dann nochmal so ein bisschen schlafanstoßend. Wenn es gar nicht geht, muss man das in Narkose machen. Und da ist einfach das Hören so wichtig, dass es die heute so, ja, gut verträglichen Narkosen wirklich, da muss man sich keine Sorgen machen.
Das Neugeborenen-Screening, über das wir jetzt schon so lange sprechen, gibt es jetzt noch nicht seit Ewigkeiten. Wann ist das eingeführt worden?
Also das ist am 01.01.2009 eingeführt worden. Und zwar hat der gemeinsame Bundesausschuss das sozusagen beschlossen, auch ganz dezidiert aufgeschrieben, wie das abzufolgen hat. Und das ist in der Kinderrichtlinie schriftlich fixiert.
Wie lief das davor?
Ich war nicht dabei, aber Deutschland war eines der späten Länder, die so ein flächendeckendes Neugeborenen-Hörscreening eingeführt hat. Und da bei diesem GBA sitzen eben mehrere Parteien zusammen, die Krankenkassen, die Ärzte, ich weiß gar nicht, wer das, die Krankenhausvertreter, ich weiß es gar nicht genau, aber die haben das dann gemeinsam beschlossen und schriftlich fixiert.
Wie stark ist die Auswirkung gewesen, Ihrer Meinung nach, nachdem das Neugeborenen-Screening eingeführt worden ist? Hat sich da wesentlich was in der Gesamtversorgung der Kinder dadurch geändert?
Ja, die Kinder sind deutlich jünger geworden. Bei der Diagnosestellung und auch bei der Versorgung. Für uns heißt das auch, weil wir die Kinder jetzt länger haben, haben wir auch mehr Kinder. Das kommt auch schon mal an die Kapazitätsgrenze, weil dieses Follow-up hat man ja nicht in gleichem Maße erhöht, wie wir dann diese Kinder, die mit einem auffälligen Screening zu uns kommen, in der Sprechstunde haben. Aber letztendlich ist das segensreich und man muss es ernst nehmen und weiter so nachvollziehen. Bei uns an der Klinik ist ja auch die Hörscreening-Zentrale für Nordrhein. Wir unterstützen die Eltern, wenn sie ein kontrollbedürftiges Screening haben, erinnern wir sie, wenn da keine Information mehr reinkommt, dass sie zur Kontrolle waren, dass da noch eine Kontrolle aussteht. Wir haben so eine Liste von Untersuchungseinrichtungen, die gesagt haben, ja, wir machen das so, wie der GBA das möchte. Die können wir an die Eltern rausgeben. Und wir beraten sie auch noch ein zweites Mal oder informieren sie nochmal, das steht immer noch aus. Also das holt dann auch nochmal viele Eltern und viele Kinder zur Diagnostik.
Über was für einen Anteil der Kinder reden wir eigentlich von den Neugeborenen, die betroffen sind?
Also betroffen sind 1 bis 3 von 1000 Neugeborenen mit einer frühkindlichen Hörstörung auf beiden Ohren über 35 Dezibel. Und wenn das Screening gut gemacht wird, dann sollte die Zahl der screening-auffälligen Kinder, die aus der Geburtsklinik entlassen wird, nicht mehr als 4% sein. Und diese Kinder, die müssen wir dann eben zeitnah auch untersuchen und rausfiltern, wer hat jetzt eine Höreinschränkung und wer nicht. Und Sie haben ja vorher gefragt, wie lange dauert das? Die Eltern sind ja betroffen. Und das ist eben so der Punkt. Es gibt so die einen Eltern, die sagen, und das kennen wir schon vom Kind vorher, da hat es auch nicht geklappt und alles war gut. Aber es gibt schon die Eltern, die dann keine Nacht mehr richtig schlafen und Sorge haben und ihr Kind schon in der Gebärdensprache zum Beispiel sehen oder in der Förderschule.
Wie ist das dann wahrscheinlich, wenn Sie das ansprechen, dass viele oder manche ihre Kinder dann schon davon ausgehen, dass sie tatsächlich gehörlos sind oder eine Hörstörung haben? Informieren sich die Eltern heutzutage viel mehr dann auch direkt online bei Selbsthilfe und kommen dann informiert zu ihnen zurück? Oder wie sieht das aus? Wie ist groß der Informationsbedarf bei den Eltern und was bieten sie ihnen da an?
Also wir haben den Eindruck, dass sie, wenn sie nach einem kontrollbedürftigen Screening bei uns zum ersten Mal vorstellig waren, sich noch nicht so genau informiert haben. Aber dann, wenn wir über Hörgeräteversorgung sprechen, wenn wir über Cochlea-Implantversorgung sprechen, dann sind die sozialen Medien ganz wichtig. Und wir haben ja noch einen Partner, der uns unterstützt in der frühkindlichen Versorgung neben dem Hörgeräteakustiker. Das ist ja die Hörfrühförderung, die in Nordrhein-Westfalen an den Förderschulen für Hören und Kommunikation angesiedelt ist. Da gibt's ja Sonderpädagogen, die Eltern und Kinder mit Höreinschränkungen und Hörsystemversorgung dann begleiten und auch viele Dinge vor Ort regeln und einfach auch nochmal ein Ansprechpartner sind und die Eltern begleiten.
Das heißt, Sie sind wirklich dann erstmal ein guter Anlaufpunkt, auch wenn ich weitere Informationen brauche, benötige oder weitere Kontakte, wo man sich neben den sozialen Medien und dem Internet dann auch informieren kann.
Das denken wir schon, ja.
Wie sieht es dann aus, wenn wir jetzt ein bisschen in das ältere Segment der CI-Versorgung oder auch der Hörstörung gehen? Wie unterscheidet sich die Voruntersuchung, wenn man eine Hörschädigung festgestellt hat, bei Erwachsenen zu dem, was Sie jetzt eben bei den Kindern beschrieben haben?
Beim Erwachsenenpatienten ist die subjektive Audiometrie, also das Tonaudiogramm über Luftleitung und über Knochenleitung, das Sprachaudiogramm wichtig. Dann, wie hört derjenige mit seinen Hörsystemen? Das ist nochmal wichtig. Wie versteht er Saiten getrennt? Sprache mit seinem Hörsystem und wie versteht er im Störgeräusch. Das sind so die audiometrischen Daten, die für uns wichtig sind. Wir machen da auch nochmal eine BERA, manchmal auch eine CERA. Einmal als Plausibilitätskontrolle, ist das so? Und dann wollen wir uns auch anschauen, wie ist die Verarbeitung auf Hörbahnebene? Wie sieht das da aus? Wenn jemand ganz, ganz taub ist, kann es manchmal sein, dass wir mit einer BERA gar keine Potenzialmuster mehr sehen, weil er die nicht mehr hört. Und dann gibt's eben noch so andere Testverfahren. Das ist dann die Elektrokochleographie. Da leitet man wirklich durch eine feine Nadel, die man durch das Trommelfell hindurchschiebt, in lokaler Betäubung oder Narkose dann Potenziale ab oder kann sogar darüber stimulieren.
Wann kommen die Patienten zu Ihnen? Ab welchem Grad der Hörstörung?
Das ist interessanterweise ganz unterschiedlich. Wir haben auch manchmal Patienten, wo wir denken, ihr habt euch verirrt, weil die Hörschwäche eben nur sehr gering ausgeprägt ist. Aber im Schnitt ist es so, dass es Patienten ab so einer hochgradigen Schwerhörigkeit, ab einem Hörverlust 60, 70 Dezibel sich bei uns vorstellen und eben berichten, dass ihr soziales Leben sich ganz verändert. Manchmal ist es auch gar nicht der Patient selber, sondern das ist ein Angehöriger, der sagt, es geht so nicht mehr. Zum Beispiel, du steigst immer aus in den Familiendiskussionen. Du sagst, du verstehst es nicht und das müssen wir jetzt mal ändern. Aber in der Regel sind es die Patienten selber, die sagen, so geht's nicht mehr weiter.
Sie haben eben erläutert, warum das gerade bei Kindern besonders wichtig ist, schnell in die Versorgung zu kommen, um gerade in der Sprachentwicklung Defizite zu vermeiden. Welche Rolle spielt die Geschwindigkeit der Versorgung bei Erwachsenen? Ist es egal und ich sage einfach mal nur unangenehm für den Betroffenen und die Angehörigen, weil einfach schlechter gehört wird? Oder gibt es auch noch andere Gründe, warum man sagt, du solltest frühzeitig dich damit auseinandersetzen und dann gegebenenfalls auch handeln?
Also der klassisch schwerhörig gewordene Erwachsene, da hat man schon Zeit, sich das in Ruhe zu überlegen und das sollte man auch. Man sollte aber auch nicht zu lange warten, bis man gar nichts mehr hört, bis die Hörbahn so depriviert ist, dass es einfach sehr viel länger dauert, mit einem Cochlea-Implant zu hören. Und gerade bei den Einseitigen, da ist es ja so, wenn es junge Menschen trifft, also jemand mit 35, der kommt vielleicht noch ganz gut zurecht. Und da weiß man aber, je länger man wartet, ist es zwar immer noch möglich, aber es ist schon einfacher, dieses binaurale Hören wiederherzustellen, wenn man früh versorgt. Aber auch beim Erwachsenen ist es so, wenn er im Rahmen einer Meningitis ertaubt ist oder von Autoimmunprozessen betroffen ist, die zur Ertaubung geführt haben, dann muss man auch da schnell sein. Und da muss es dann innerhalb von Tagen passieren, dass eine Diagnostik stattfindet und gegebenenfalls eine Implantation. Aber das ist sehr selten, aber kommt vor.
Wenn wir jetzt von der CI-Voruntersuchung, sage ich jetzt mal, sprechen, was beinhaltet das alles? Also ich komme als Patient zu Ihnen, weil ich eine Hörstörung habe und wo hört es dann auf? Also bei der OP eventuell, wenn sich der Patient dazu entscheidet und tatsächlich dazu in Frage kommt, was passiert? Also was gehört wirklich alles dazu?
Also zu einer Voruntersuchung gehört einmal die Anamnese. Man muss eben herausfinden, warum ist der Patient hier? Wie ist sein Hörverlauf? Seit wann hört er schlecht? Wie alt ist seine Hörsystemversorgung? Ist die aktualisiert worden? Gibt es Operationen im Vorfeld, die vielleicht Einschränkungen für das Cochlea-Implant machen? Und wie ist die Motivation? Also das ist einmal dieses Vorgespräch, da gehört dann die ärztliche Untersuchung in der Regel dazu, dass wir uns auch das Trommelfell und Mittelohr anschauen. Dann gibt's den großen Bereich der Audiometrie, die haben wir ja gerade schon besprochen, was da alles dazu gehört. Einmal die subjektive Audiometrie, die Hörgerätekontrolle und die objektive Audiometrie. Dann ist es ganz wichtig, dass wir eine pädagogische Untersuchung durchführen oder eine Evaluation. Die beinhaltet dann einmal, wie hört der Patient, wie versteht er einzelne Laute, wie steht er selber zu der Cochlea-Implantation. Die Untersuchung ist auch nochmal dazu da, zu gucken, wie ist die Motivation und wie ist das stützende Umfeld drumherum, wer hilft dem Patienten. Wer begleitet ihn bei ganz alten Menschen, die vielleicht nicht mehr alleine kommen können? Wer ist da der Ansprechpartner? Dann gibt's bei uns immer ein Technikgespräch. Da werden die Implantatsysteme, die auf dem Markt sind, vorgestellt, wenn der Patient nicht aus irgendwelchen Gründen medizinisch ein spezielles Implantat benötigt. Der kann das dann mal anfassen, auch mal hinters Ohr legen. Diese Prozessoren sind ja auch unterschiedlich, so dass das eine sich vielleicht ganz gut dahinter schmiegt, das andere nicht. Wir haben ja die HDO-Prozessoren oder auch diese Knopf, nenn das jetzt mal so, diese Knopfprozessoren, die man eben direkt auf der Spule trägt und nicht hinter dem Ohr hat. Wir schicken die Patienten oft mal nochmal zum Akustiker, sagen, bitte probiert aktuelle Hörsysteme aus und schaut, versteht ihr damit vielleicht besser, sodass es noch eine Zeit geht oder ist das okay? Bei der einseitigen Taubheit ist es so, dass auch die Krankenkassen das möchten, dass man so eine Cross-Versorgung ausprobiert. Also eine Versorgung, wo man auf das von dem ertaubten Ohr sozusagen die Information abgreift, auf das hörende Ohr schickt und dann hört derjenige auf dem noch hörenden Ohr eben die Information von beiden Seiten. Dann ist man von beiden Seiten ansprechbar, aber für viele ist das eben nicht ausreichend. Ich überlege gerade, habe ich was vergessen? MR-Bildgebung haben wir vergessen. Ganz wichtig. Wir müssen ja wissen, wie sieht die Cochlea aus, also die Hörschnecke. Haben wir einen Hörnerven? Beim Erwachsenen, der gehört hat, gehen wir davon aus. Es gibt ja ganz selten mal Tumore im Bereich des Hörnerven. Die müssen wir ausschließen. Und für die Anatomie ist es wichtig. Es gibt Kliniken, die machen nur ein MRT. Die allermeisten Kliniken in Deutschland machen aber beides. Einmal das MRT für die Darstellung der Binnenstrukturen der Hörschnecke und des Hörnerven und die CT-Untersuchung mit Röntgenstrahlen, um die knöchernen Strukturen darzustellen.
Gibt es Ausschlusskriterien für eine CI-Versorgung, die Sie in diesem Voruntersuchungsprozess feststellen können?
Ja, die gibt es in der Tat. Das sind aber meistens Exoten. Also zum Beispiel der Tumor im Bereich des Hörnerven. Da muss man sich überlegen, ob so ein Cochlea-Implantat dann geht oder wie man da verfährt. Frakturen der Hörschnecke, also durch ein Sturzereignis, Felsenbeinfraktur und Fraktur, also Bruch der Hörschnecke, kann eben manchmal sein, dass man nicht mehr einsetzen kann, weil sich das verschoben hat. Ist aber extrem selten. Die Meningitis mit der Verknöcherung ist ein Risiko, dass sie eben nicht mehr implantieren können.
Und wie sieht es mit der Motivation des Patienten aus?
Ja, die ist ganz, ganz wichtig. Also wenn derjenige sagt, ich will das jetzt mal ausprobieren, da muss man nochmal dran arbeiten, an der Motivation, weil das sollte schon so sein, dass derjenige sicher ein Cochlea-Implantat haben möchte, bereit ist, mit diesem Implantat zu trainieren und das dann auch wirklich ganztägig wie die Brille trägt und auch den ganzen Tag damit hören möchte.
In Deutschland reden wir ungefähr so plus minus über 1 Million Menschen, die wahrscheinlich von einem CI profitieren könnten und ein Bruchteil ist davon versorgt. Viele, weil sie sich der Lösung gar nicht bewusst sind und ein ganz kleiner Teil davon findet dann den Weg zu Voruntersuchungsterminen. Ihrer Erfahrung nach, wie viele von den Menschen, die dann eine positive Indikation haben, wo es keine Kontraindikation gibt, wo sie sagen würden, das CI würde den Menschen helfen, zögern dann dauerhaft oder entscheiden sich dagegen. Jeder hat ja einen unterschiedlich langen Zeitraum, den er braucht, sich damit auseinanderzusetzen. Aber was ist da so Ihr Erfahrungswert aus der Praxis?
Also das haben wir nicht nachverfolgt, wie viele Patienten dann letztendlich gar nicht mehr sich vorstellen. Aber wir haben das ganz häufig so, dass sich die Patienten das anhören, rausgehen und sagen, ich weiß noch nicht und vielleicht mal für 1-2 Jahre das noch mit ihren Hörsystemen versuchen und dann wiederkommen und sagen, es geht jetzt nicht. Ja, ich habe mir das überlegt, ich habe mich noch mal informiert und jetzt möchte ich's. Wann kann ich kommen? Also ich glaube, dass ein hoher Prozentsatz, gerade der um die 60, 70-Jährigen, dann schon irgendwann kommt. Wenn wir über die viel älteren Menschen sprechen, dann ist es manchmal auch so, dass sie sich überlegen, schaffe ich das in meinem Alter noch? Möchte ich mir das noch antun? Und da gibt es dann eben auch Patienten, die sich dann bei guter Indikation insgesamt aber nicht dafür entscheiden.
Welche Unterschiede beobachten Sie, je nachdem, wer eher so der Haupttreiber gewesen ist, ob es die Angehörigen in dem ersten Schritt sind oder die Betroffene selbst?
Ziel unserer Arbeit ist ja, dass wir den Patienten auch mit ins Boot nehmen und ihn dafür gewinnen. Und letztendlich sollte man ihn nur implantieren, wenn er selber will. Und dann läuft's gut.
Bei dem Voruntersuchungsprozess, wie verändert er sich, wenn ich jetzt meine zweite Seite versorgen lasse?
Der ist deutlich kürzer. Also da gehen wir ja davon aus, dass die Motivation besteht, wenn die Zeitspanne noch nicht so lang ist, brauchen wir auch keine neue Bildgebung und auch keine neue Bera mehr. Da würden wir einen neuen Hörtest machen, unversorgt. Hörtest versorgt. Gegebenenfalls nochmal die Runde über den Akustiker, ob das wirklich das Bestmögliche ist, was er am Ohr hat. Und dann ist noch eine Sache, die wir uns anschauen, das ist nämlich die Gleichgewichtsprüfung. Wir haben ja ein kleines Risiko, dass in dieser Implantation das Gleichgewicht geschädigt wird. Und das Gleichgewicht ist ja im Innenohr quasi, wir haben die Hörschnecke und das Gleichgewichtsorgan. Und wenn das Gleichgewicht ausfällt auf einer Seite, können wir das ziemlich gut kompensieren, wenn wir sonst gesund sind. Aber wenn das Gleichgewichtsorgan der zweiten Seite noch ausfällt, dann müssen wir das kompensieren visuell oder auch mit den Kleinhirnmuskulatur, Propriorezeption. Und wenn wir einfach älter sind oder da schon Schwierigkeiten haben, kann das problematisch werden. Deswegen führen wir immer eine Gleichgewichtsprüfung durch, also schon vor der ersten OP, aber auch nochmal zwischen erster und zweiter OP beim Erwachsenen und schauen, funktioniert das und besprechen dann die Probleme, die eventuell auftreten könnten, falls es nicht funktioniert.
Und wie sieht diese Prüfung aus?
Die Prüfung ist so, wir erregen das Gleichgewichtsorgan durch den Gehörgang mit entweder kalter oder warmer Flüssigkeit, also entweder kälter als Körpertemperatur oder wärmer. Und dann bekommen wir so ein Ungleichgewicht unserer Gleichgewichtsorgane, wenn sie funktionieren. Man bekommt einen Nystagmus, so eine schnelle Augenbewegung, auch so ein bisschen komisches Gefühl, Übelkeit. Und das kann man standardisiert sozusagen aufzeichnen und dokumentieren. Und dann sehen wir, funktionieren beide gleich oder funktioniert die eine Seite eben nicht mehr so gut, die wir schon implantiert haben. Und was, dann müssen wir halt besprechen, was daraus resultiert.
Das heißt, wenn ich mich bei diesem Test ein bisschen komisch fühle, sozusagen, ist das gut, ein gutes Zeichen, weil das Gleichgewicht intakt ist.
Ja, aber das ist nicht, das kann ein Zeichen sein, aber wir können trotzdem eine Asymmetrie haben. Also wir sollten uns dann schon die Ergebnisse anschauen.
Wenn Erwachsene dann auf der zweiten Seite versorgt werden, liegen da typischerweise viele, viele Jahre zwischen Erst- und Zweitversorgung oder ist es dann doch recht nah beieinander, weil der Patient generell von Hörverlust sehr stark betroffen ist?
Das ist relativ unterschiedlich. Es gibt ja Menschen, die extrem schlecht hören und mit dem Hörgerät gar nicht so gut oder kaum mehr zurechtkommen. Da ist die Spanne in der Regel kürzer. Weil wir führen in der Klinik die bilaterale, simultane Implantation eigentlich nur bei jungen Kindern und bei Menschen nach einer Meningitis oder Autoimmunprozessen durch. Weil es ist schon ein krasser Unterschied, wenn ich aus einer Narkose aufwache und plötzlich gar nichts mehr höre und nicht mehr auf mein Hörgerät auch mit dem letzten rudimentären Hören zurückgreifen kann. Und deswegen ist bei uns der Weg beim Erwachsenen in der Regel erst eine Seite. Man kann das so ganz gut sehen in der Kontrolle. Wenn das Cochlea-Implantat das Hörgerät überholt hat in seiner Hörfähigkeit, dann wollen die in der Regel das zweite.
Wenn dann die Zeitpunkte relativ nah beieinander liegen, was ist so der typische Abstand nach der ersten OP? Gerade wenn Sie bewusst gesagt haben, es wird nicht zeitgleich versorgt, sondern wir wollen bewusst Zeit dazwischen setzen. Was wäre so ein Mindestabstand, den Sie empfehlen?
Also Mindestabstand würde ich sagen, so 3-4 Monate. Weil wir dann eben das gewährleistet haben, wir haben implantiert, wir haben angepasst, wir haben die erste Reha und er weiß, wie es geht und das CI ist besser. Dann aber im Schnitt so nach einem halben Jahr. Und dann haben wir natürlich die Patientengruppe, die asymmetrisch hören. Da implantiert man erst das, also mehr betroffene Ohr. Und entweder geht dann das andere Ohr, wird auch schlechter oder trotzdem hat das CI-Ohr einfach dieses andere Ohr gut überholt und dann sagen die, das hört zwar was, aber das ist gar nicht mehr in meinem Bewusstsein und da möchte ich jetzt auch ein Cochlea-Implantat.
Wenn ein Patient zunächst erstmal bimodal versorgt ist, das heißt auf der einen Seite ein CI trägt, auf der anderen Seite ein Hörgerät trägt, muss man dann früher oder später damit rechnen, dass irgendwann das zweite Ohr auf jeden Fall betroffen sein wird? Oder kann es auch so sein, dass das zweite Ohr einfach dauerhaft weniger betroffen ist?
Ich gehe davon aus, dass es nicht immer zwangsläufig so ist, dass das zweite Ohr auch in die Knie geht. Wir haben ja unterschiedliche Ursachen auch für eine Hörstörung. Es können zum Beispiel Folge einer Operation sein. Morbus Meniere kann zum Beispiel zu einer einseitigen Hörminderung führen. Und dann haben wir auf der anderen Seite vielleicht die altersbedingte Hörminderung, die dann dazukommt. Also das kann man nicht zwangsläufig sagen, zum Glück. Kann man den Patienten trösten.
Wir fragen unsere Gäste auch immer nach einem Lieblingsgeräusch, was sie uns mitbringen. Und da würden wir einmal in ihrs reinhören. Was genau haben wir hier gehört?
Also wir haben Vogelgezwitscher gehört. Vogelgezwitscher ist ja relativ hochfrequent, deswegen ist es ja auch schon ein Indikator, wenn man Vogelgezwitscher hört, hört man gut. Und Vogelgezwitscher im Frühling, das löst bei mir immer ein Glücksgefühl aus. Und deswegen habe ich dieses Geräusch gewählt.
Und Sie haben es jetzt eben auch schon eigentlich direkt wieder mit Ihrer Arbeit verknüpft, das Vogelgezwitscher. Hören Sie das auch häufiger von Patienten nach der Versorgung, dass sie sich dann freuen, bestimmte Geräusche wieder zu hören? Teilen Sie die Erfahrung dann auch mit ihnen?
Ja, ist ganz interessant. Es sind dann Patienten, die sagen, und dann bin ich bei mir erstmal durch die Wohnung gelaufen, habe gesagt, was, ich habe gesucht, was ist das für ein Geräusch? Und dann war das der tropfende Wasserhahn oder die Uhr, die tickt oder draußen die Vögel. Also das ist schon auch wieder, je nachdem wie ausgeprägt die Hörstörung war, ein Entdecken der Umwelt, die ganz, ganz positiv ist für den Patienten dann.
Sind Ihnen da auch dann bei diesen auch ja emotionalen Geschichten so bestimmte Momente oder auch vielleicht besondere Geschichten in Erinnerung geblieben oder Dinge, die Sie besonders berührt haben in der Vergangenheit?
Also mich berührt das grundsätzlich immer noch. Also die Kinder, die plötzlich hören können. Da können sie uns ja zum Beispiel gerade ein bisschen ältere Kinder schon ganz gut mitteilen. Oder die Menschen, die dann sagen, ich gehe wieder raus, ich gehe in die Gesellschaft. Das finde ich schon einfach sehr schön, dass man das geschafft hat, mit ihnen gemeinsam diesen Weg zu gehen und dann auch diesen Hörerfolg für sie in das Leben hinaustragen zu können, dass ihre Situation verändert hat.
Viele Patienten werden sich sicherlich auch schwer damit tun, sich vorstellen zu können, wie das Hören denn dann nachher ist, wenn sie zögern, wenn sie überlegen, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Und sie werden vermutlich auch häufig mit der Frage konfrontiert, ja, was kommt denn dann nachher raus? Was kann ich denn da erwarten? Was antworten Sie diesen Patienten?
Ja, das ist ganz schwierig. Wenn die Patienten schon viel im Internet unterwegs waren, gibt es ja diese Simulationen. Und es gibt die Aussagen derer, die gerade versorgt wurden, die immer sagen, das ist so blechern, quietschig, Mickey Mouse-artig. Und es gibt eigentlich wenig Informationen, die man dann, wenn man den gleichen Menschen nochmal 6 Monate oder 12 Monate zumindest in den sozialen Medien gefragt hätte. Wenn Sie die Patienten fragen, dann sind die schon erstmal erstaunt, dass es hochfrequenter ist und sich anders anhört und einfach ungewohnt. Wenn Sie die aber 6 oder 12 Monate später fragen, dann ist das Ihr Hören. Also das heißt, das Gehirn interpretiert das wieder wie das Hören zuvor, also zumindest das Verstehen von Sprache und die, wie sich Sprache anhört. Musik ist ein bisschen anders, aber so grundsätzlich ist das nicht mehr fremd in aller Regel, sondern Ihr Hören.
Und bei der Frage, wie gut wird mein Hören sein, was können Sie einem Patienten versprechen oder vielleicht auch nicht versprechen?
Ja, versprechen können wir ja nichts. Und da sollten wir uns auch als Ärzte wirklich zurückhalten. Aber ich vermittle dem Patienten immer, wenn ich nicht den Eindruck hätte, dass er deutlich besser hört als jetzt, dann würde ich es ihm nicht empfehlen. Und wie gut man hört mit einem Cochlea-Implantat, das wäre dann meine Empfehlung, den Weg in die Selbsthilfe zu gehen. Weil da gibt es eben Menschen, die haben ein Cochlea-Implantat, die haben das Ganze durchlaufen und die können einfach viel authentischer berichten, wie das ist und die Patienten unterstützen. Also Selbsthilfe ist wirklich ein guter Partner für den Betroffenen. Manchmal haben sie so Berührungsängste, was soll ich da? Aber wenn sie den Weg gefunden haben, dann ist das in der Regel wirklich gut.
Vermitteln Sie da auch Kontakte an die Selbsthilfe dann an Ihre Patienten?
Ja, also wir haben ja das klassische Heft, das in jeder Ambulanz liegt, die Schnecke, da sind ja auch die ganzen Adressen drin. Wir suchen aber auch, wenn jemand das jetzt so nicht schafft, nochmal Adressen raus. Also wir unterstützen da, aber meistens finden die das auch alleine. Und das ist ja auch so ein Weg, die Selbstwirksamkeit. Ich habe meine Selbsthilfegruppe gefunden.
Ja. Wir haben vorhin kurz angerissen, dass der Anteil der Versorgten weit, weit auseinanderklafft zu der Zahl der Menschen, die dafür in Frage kommen. Was glauben Sie, ist so der Haupthebel, um noch mehr Menschen dort helfen zu können?
Also zum einen glaube ich, dass diese Zahlen, wie viele Menschen es gibt, die von einem Cochlea-Implantat profitieren, ein bisschen hoch ist. Es gibt viele Menschen mit der gleichen Hörschwelle. Die einen kommen gut zurecht und die anderen kommen nicht gut zurecht. Und wenn man nur die Hörschwelle zugrunde legt, weiß man eigentlich nicht hundertprozentig, wie jemand damit zurechtkommt. Ich glaube, ein Hebel ist einmal die Betreuung über die Akustiker. Und die Akustiker sind ja so, dass sie sich auch immer mehr mit den Cochlea-Implantaten auseinandersetzen und zum Teil auch in ihrem Geschäft Menschen mit Hörgerät und Menschen mit Cochlea-Implantaten mitversorgen. Somit, glaube ich, ist der Zugang für die Betroffenen einfacher geworden. Und auch die HNO-Ärzte sollten alle um die segensreiche Möglichkeit des Cochlea-Implantats wissen und die Patienten dann auch dahin schicken, wo ein Cochlea-Implantat möglich sein könnte.
Vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns gewesen sind für all die Einblicke in die Voruntersuchung, in die PET-Audiologie und vielen, vielen Dank, dass Sie uns diese Einblicke gewährt haben. Sehr, sehr spannend.
Sehr gerne.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal hier, bei YouTube und überall dort, wo es Podcasts gibt, und lassen Sie uns auch gerne eine Bewertung da.